Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Also ich habe tatsächlich Angst vor einem dritten Weltkrieg und ich bin nach Moskau gefahren, um zu sehen, ob diese Angst real ist, ob es da in Russland irgendwas gibt, was darauf hindeutet, dass der dritte Weltkrieg bald kommt, sei es aus der Regierung, sei es aus der Bevölkerung vielleicht.
Also ich wollte in Russland lernen, weil dieses Land von außen betrachtet so ambivalent, so zweiseitig oder mehrseitig eigentlich erscheint und ich das nicht richtig einordnen kann und ich dachte mir, wenn ich so aus dem großen Ganzen dieser Welt nichts lernen kann, dann vielleicht von den Leuten, die ich da treffe.
Dominik Schottner und Markus Dichmann, die waren auf Reise in Russland. Und wenn eine Reise eine gute Reise ist, auf der es Irritationen gibt und auf der das eigene Weltbild infrage gestellt wird, dann kann man sagen, dann hatten die beiden eine. 10 Tage haben sie Moskau besucht und haben da spannende Menschen getroffen. Da haben sich ein Bild von der Stadt und dem Land gemacht. Und darum geht's heute. Um Geschichten, die uns dieses Russland etwas näher bringen, die uns helfen, Russland besser zu verstehen. Ich bin Stefan Beuting, gut, dass ihr zuhört.
Die Radio Wissen.
Gerechtigkeit, das ist wichtig, im Leben ganz allgemein und für den Rechtsstaat ist es das oberste Ziel. Manchmal wird das verfehlt, jeder kennt das zum Beispiel bei Abmahnklagen, bei denen Kanzleien gegen Internet-User vorgehen und die einschüchtern, das ist dann nicht gerecht. Oder zum Beispiel die Höhe des Strafmaßes ist bei Wirtschaftsdelikten oft sehr hoch und bei Körperverletzung ist die dann niedrig, scheint auch nicht ganz gerecht. Aber eine ganz andere Nummer ist es, wenn Unschuldige verurteilt werden. Und wenn dahinter dann noch die Interessen mächtiger Menschen aus Politik und Wirtschaft stehen, dann ist die Gerechtigkeit futsch. Und in Russland geschieht so etwas. Das Gute daran, es finden sich nicht alle damit ab, dass das geschieht. Markus Dichmann und Dominik Schottner haben in Moskau 2 Menschen getroffen, die Opfer dieser Willkür geworden sind und die Hilfe bekommen haben. Von einem Verein, der in Russland für diese Menschen kämpft, für die Gerechtigkeit.
Ein Abend im Frühsommer 2015. Ich sitze in einem Café in der Innenstadt von Moskau. Alles ganz gediegen hier, nichts Flippiges. Schwere Holztische und Stühle, bisschen zu laute Mucke. Auf der einspurigen Straße draußen donnern fette Motorräder und Karren vorbei. Aber die großen Fenster halten den Lärm draußen, halten Moskau draußen. Und das ist gut so, denn der Mann, der mir gegenüber sitzt, der mag Moskau nicht. Igor. Igor ist Ende 40, hat kurze graue Haare, so einen Bürstenschnitt, wie ihn Soldaten oft haben. Aber sein Kopf, der ist ziemlich rund und sein Körper massig, bisschen wie von einem Ringer. So richtig gefährlich, also so richtig wie jemand, der seit Jahren vom russischen Staat verfolgt wird, so sieht er nicht aus. Hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Wie genau? Keine Ahnung. Aber so wie Igor? Der sitzt jetzt da wie so ein Häufchen Elend. Was genau will der Staat von ihm?
So, beginnen wir.
Der Übersetzer Ilya, ein junger Journalist aus Moskau, ist ziemlich aufgeregt. Hektisch bestellt er 2 Flaschen Wasser, stürzt ihren Inhalt runter und beginnt zu übersetzen. Igor kommt eigentlich aus Almedjewsk in der Republik Tatarstan. Gut 1000 Kilometer östlich von Moskau, mittendrin in Russland. Später zieht er nach Sachalin, der größten Insel Russlands, ganz weit im Osten des Landes, im Pazifik. Da gibt's ziemlich viel Erdöl und Erdgas. Igor arbeitet aber als Fischer. Und das bleibt er auch, als er wieder zurück Richtung Westrussland geht, nach Tscherepowez. Dort lebt er mit seiner Frau und seinem Sohn. Bis zu diesem einen Tag im Jahr 2010. Igor ist an diesem Tag nicht in Tscherepowez, sondern im 400 Kilometer entfernten Pereslavl-Salesky, in dem Restaurant. Er besucht da Freunde. Plötzlich tauchen Polizisten auf, kommen zu Igor und bitten ihn höflich mitzukommen. Zusammen gehen sie zum Polizeiauto und fahren los. Ziel ist die Stadt Noginsk in der Nähe von Moskau. Dort sollen im Jahr 2008 im großen Stil Fahrräder geklaut worden sein. Und zwar 2707 Stück. Das erzählen die Polizisten Igor während der Fahrt. Und sie sagen, dass ihm der Diebstahl angelastet wird. Tja, wenn er nicht diesen einen Freund von sich belastet. Wenn er das macht, ist er frei. Aber Igor weigert sich. Er war es nicht. Er war zum fraglichen Zeitpunkt ja nicht mal in Russland, sondern in Weißrussland. Und zwar geschäftlich. Er zeigt mir Reisedokumente. Aber die Polizisten sperren ihn ein. 3 Monate Untersuchungshaft.
Dass Igor und seine Geschichte erzählt, hat mit der Journalistin Olga Romanova zu tun. Sie leitet die Organisation Einsitzendes Russland. Die Organisation unterstützt und hilft ehrenamtlich Menschen, die zu Unrecht im Knast sitzen. Menschenrechtler schätzen, dass das von den 800.000 Häftlingen in Russland rund ein Drittel tut. Im Café sind heute Abend rund ein Dutzend Fälle, die mit Romanovas Hilfe vorübergehend oder sogar ganz dem Zugriff des Staates entkommen sind. Einige haben Verwandte oder auch Freunde mitgebracht. Alle wollen etwas erzählen. Alle reden wild durcheinander. Olga Romanova ist eine resolute Frau. Sie weiß sich Gehör zu verschaffen, draußen und hier im Café. Olga Romanovas eigener Mann war ihr erster Fall, Alexei Koslov. Der ist ein erfolgreicher Unternehmer und um das Jahr 2008 herum beschließt sein damaliger Geschäftspartner wohl, dass Koslov ihn stört und dass er eigentlich auch gerne Teile seines Besitzes hätte. Er verklagt Koslov und er gewinnt. 2008 wird Olga Romanovas Mann wegen Betrug und Geldwäsche zu 8 Jahren Haft verurteilt. Mit Hilfe bestechlicher Beamter und Richter. Aber vor allem wegen des sogenannten Gummiparagraphen 159 des russischen Strafgesetzbuches. Darum geht es um betrügerische Machenschaften. Ist aber so formuliert, dass er sich so ziemlich auf alles anwenden lässt. Sogar auf banale Lieferverzögerungen. Seine Frau fängt an, sich zu wehren. Mit Worten. In der liberalen Zeitung Novaya Gazeta, für die auch Anna Politkovskaya bis zu ihrer Ermordung geschrieben hat, veröffentlicht Romanova eine Serie von Artikeln. Wer hat wann welche Papiere manipuliert und ihren Mann so ins Gefängnis gebracht? Der Druck wirkt. Der oberste Gerichtshof hebt das Urteil gegen Alexei Koslov im September 2011 auf, wegen Verfahrensmängeln. Er kommt frei. Aber der Prozess wird neu aufgerollt. Am 4. März 2012 wird Wladimir Putin zum Präsidenten wiedergewählt. 2 Wochen später wird Alexei Koslov wieder verurteilt. Wiederhaft. Diesmal 5 Jahre.
Die Geschichte des Fischers Igor ist viel weniger eindeutig. Allein die Sache mit den Fahrrädern. Als ich die Story zum ersten Mal höre, frage ich mich, wer soll das schaffen? So viele Räder in einer Nacht verschwinden lassen und das auch noch alleine. Stellt sich raus, ist ganz schön naiv von mir, denn um die Räder geht's gar nicht. Es ist so, der Freund, den Igor belasten sollte, der hat mit dem Mann seiner Schwester eine Fahrradfirma. Dem Schwager gefällt aber wohl nicht, dass Igors Freund auf dem Grundstück der Schwester ein großes Haus hat und irgendwas muss ihn auch mit dem Geschäft gewurmt haben, sagt Igor. Also, Igors Freund soll weg, am besten über Bande, über Igor. Igor aber spielt nicht mit und wird eingesperrt. Als er in Haft ist, hat seine Mutter einen Schlaganfall und Igor bittet darum, sie sehen zu dürfen, um ihr zu helfen.
Es gab noch ein ganz trauriges Fakt. Seine Mutter ist gestorben.
Igor liest während der Haftstrafe viel Zeitung. Novaya Gazeta, die Artikel von Olga Romanova. Er wendet sich an ihre Organisation, bekommt eine Anwältin vermittelt und tritt am Ende seiner Haft in Hungerstreik. 19 Tage lang. Dann wird er entlassen, muss sich aber verpflichten, in Russland zu bleiben. Seitdem wird gegen ihn ermittelt. 5 Jahre schon. 43 Ordner, 1500 Seiten Dokumente. Seine Anwältin sagt, sie habe viele Fehler darin gefunden. Verfahrensfehler. Gut für Igor. Die Untersuchungen könnten sich noch lange hinziehen. 2023 schätzt sie, bis dahin müsste Igor in Moskau bleiben, weit weg von seiner Familie. Immerhin, er hat jetzt wieder eine Arbeit. Er baut Straßen.
Wer einsitzendes Russland um Hilfe bittet, darf nicht erwarten, von der Organisation Geld zu bekommen, um den Richter zu bestechen. Auch wenn das wie der schnellste Weg scheinen mag, um einen geliebten Menschen wieder aus dem Gefängnis zu bekommen. Vielleicht sitzt dieser Mensch ja sogar zu Recht im Gefängnis. Das ist nicht von mir, sondern aus einem Novaya Gazeta-Artikel von Olga Romanova. So eine Art offener Brief an alle, die sich von einsitzendes Russland Hilfe erhoffen.
Wir stellen den Neuen 2 Fragen. Die erste: Wie kannst du dir selbst helfen? Die zweite: Bist du bereit, anderen zu helfen? Wir brauchen deine Taten, da sind wir ganz ehrlich. Du kannst Gurken einlegen? Wunderbar, dann mach es und wir werden damit Häftlinge in Gefängnissen versorgen. Du kannst häkeln? Wir werden die Tischdeckchen verkaufen und mit dem Geld die Anwälte bezahlen. Gib uns was und du bekommst was zurück. Fürsorge gegen Fürsorge, Anteilnahme gegen Anteilnahme. Du wirst dich wundern, wie sehr sich dein Leben verändern wird.
Wer einsitzendes Russland um Hilfe bittet, muss aber noch mehr geben. Mehr als ein paar Gurken einzulegen. Wer einsitzendes Russland um Hilfe bittet, muss seine Geschichte öffentlich machen. Muss Olga Romanovas Mitarbeitern die Unterlagen zu dem Fall vorlegen. Und die prüfen dann, gehen zum Gericht, reden mit Anwälten, checken also, ob die Geschichte erfunden ist oder nicht. Und ganz wichtig sind, wenn es bereits ein Urteil gibt, die letzten Seiten des Schuldspruchs. An denen, das schreibt mir ein Mitarbeiter der Organisation bei Facebook, kann man am besten erkennen, wie ernst es das Gericht mit der Rechtsprechung meint. Denn dort werden eigentlich die Beweise aufgeführt, so eine Art Zusammenfassung des Urteils plus Nennung der Geschädigten oder des Schadens. In den Urteilen der Romanova-Schützlinge fehlen diese Angaben aber oft.
Maxim ist Ende 30 und hat das alles schon hinter sich. Den Knast, das Aufarbeiten und auch eine Art Wiedergutmachung. Er sitzt mit mir auf der Terrasse des Cafés, sein blaues Polohemd, ziemlich weit aufgeknöpft, darunter ein kleines Bäuchlein und auf dem Tisch sein iPad. Er zeigt mir Fotos von sich aus dem Knast, viel dünner als jetzt, Fotos von seiner schönen Frau, Fotos von der Zelle, in der er gelebt hat, einem ziemlichen Loch. Bei Maxim geht es wie bei Igor um die Frage, ist man als Bürger Russlands vor dem Zugriff des Staates sicher, auch wenn man nichts getan hat? April 2011. Maxim arbeitet zu diesem Zeitpunkt bei der russischen Staatsbahn. Er soll die Buchhaltung dort, kein Witz, von Rechenschiebern auf Computer umstellen. Dem Geheimdienst, dem FSB, dem gefällt das nicht, weil man bei handschriftlichen Buchungen leichter Geld umleiten kann auf eigene Konten. Aber das ist hier offenbar gar nicht so sehr das Problem. Das Problem sind Maxims Chefs. Die haben nämlich Mist gebaut und brauchen jetzt jemanden, der sie indirekt raushaut. Maxim. Maxim bekommt in seinem Büro Besuch von zwei, wie er sagt, Ex-KGB-Männern in Zivil. Sie wollen, dass er Dokumente unterschreibt. Das sind gefälschte Aussagen und mit denen soll er seine Chefs entlasten. Aber Maxim weigert sich. Daraufhin sagt einer der beiden zu ihm, dafür kommst du in den Knast. In den Wochen danach stellt Maxim fest, dass ihn einige seiner Geschäftspartner irgendwie seltsam behandeln. Dass sie Briefumschläge bei ihm liegen lassen. Dass sie ihm Schnaps schenken wollen. Aber Maxim lehnt das alles ab. Er bleibt vorsichtig. Aber dann am 13. Juli 2012, da macht er einen Fehler. Maxim geht gerade zur U-Bahn-Haltestelle Pawletskaja. Da spricht ihn einer seiner Geschäftspartner an. Will mit ihm einen Schnaps auf sein Wohl trinken. Maxim fühlt sich irgendwie sicher und setzt sich mit dem Mann in dessen Auto. Statt zu trinken, will der Mann ihm dann aber einen Umschlag geben, mit Geld drin. Da realisiert Maxim, was abgeht und steigt aus. In dem Moment geht aber schon der Kofferraum des Wagens auf, ein Mann springt raus und schießt auf Maxim. Trifft ihn am Ellenbogen. Maxim will flüchten, aber der Mann schießt weiter. 8 Mal schießt er. 4 Mal trifft er Maxim. Beine, Hand, Rücken. 8 Kugel-Max. So nennen ihn seitdem alle. Auch wir Journalisten.
Immer wieder schaue ich durch die großen Fenster des Cafés auf die Straße. Ich habe Bammel. Jeden Moment könnte ja die Polizei vorfahren, die Veranstaltung beenden und ein paar der Leute mitnehmen. Einfach, weil sie es können. Maxim und Igor leben mit dieser Angst jeden Tag. Ich aber, ich fliege in ein paar Tagen wieder nach Deutschland und lasse meinen Bammel hier in Moskau. Ob sie wüssten, was die Beamten antreibe, fragen wir Maxim und Igor und beide lachen, als sie die Frage hören. Geld natürlich, sagen sie. Geld ist, was sie antreibt. Klassische Korruption, die sich wie ein Virus fortpflanzt. Wie hoch die Summen seien, wollen wir wissen. Nicht so hoch, sagen sie, denn in der Regel geht man davon aus, dass die Opfer der Korruption schnell klein beigeben und die Sache rasch erledigt ist.
Nach der Schießerei will Maxim einen Krankenwagen rufen, aber seine Angreifer verbieten es ihm. Sie sind vom Geheimdienst FSB. Stattdessen landet Maxim erst in einem ihrer Büros. 3 Tage später wird er dann im Krankenhaus festgenommen und in U-Haft gesteckt. Im Knast liest auch Maxim die Artikel von Olga Romanova über ihren Mann. Die und ein paar Telefonate sind Maxims einzige Kontakte nach draußen. Nach 13 Monaten im Knast kommt es dann zur Gerichtsverhandlung. Maxim wird schuldig gesprochen, wegen eines kleinen Wirtschaftsvergehens. Er bekommt 1,5 Jahre Gefängnis ohne Bewährung. Am 14. Januar 2014 dann kommt er wieder frei. Kurz danach erscheint ein neuer, ein sehr langer Artikel von Olga Romanova über Maxim.
Tatsächlich hat Maxims Geschichte aber immerhin noch einen guten Aspekt. Der FSB-Mann, der 8-mal auf Maxim geschossen hat, der sitzt jetzt selbst im Knast. Es gibt nämlich Videoaufnahmen von der Schießerei. Zwar hatten die FSBler danach die Aufnahmen von 15 Kameras in der Umgebung löschen lassen, aber der Mitarbeiter eines Ladens an dem Platz, der hatte die Szene live beobachtet und schnell die Daten auf einen USB-Stick kopiert. Als die Agenten kamen und ihn baten, den Film zu löschen, konnte er das ruhigen Gewissens tun. Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, dass nicht Maxim auf die Agenten, sondern die auf ihn geschossen haben. Olga Romanova schreibt in ihrem Artikel, dass es in Maxims Geschichte eine ganze Reihe guter Menschen gab, die mitgeholfen hätten, seine Angreifer ins Gefängnis zu bringen. Kleine Wiedergutmachung für Maxim. Sein Leben aber, das hat sich trotzdem verändert. Maxim hat keinen Job, es geht ihm nicht gut, sagt er, vor allem körperlich. Immer wieder hebt er sein Polohemd hoch und deutet auf seine Narben. 4-mal haben sie ihn getroffen, weil er sich nicht bestechen lassen wollte.
Dominik Schottner und Markus Dichmann über den Verein Einsitzendes Russland, der sich in Russland für die Opfer politischer Justizwillkür einsetzt. Und was 8-Kugel-Max angeht, der streitet gerade vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um eine Entschädigung für das, was er erleiden musste. Viel Glück dabei. Es gibt so eine King-Kong-Szene, die eigentlich in kaum einer Verfilmung fehlt. King Kong ist in großer Bedrängnis, der Gegner ist übermächtig. King Kong richtet sich auf, trommelt mit den Fäusten auf die Brust und macht so ein und das wirkt. Staaten, die haben da andere Möglichkeiten. Die können zum Beispiel Militärparaden machen. Russland hat das gerade gemacht. Die haben eine abgehalten am 9. Mai. 70 Jahre Kriegsende war der Anlass. Und die Militärparade, die war so groß wie noch nie. Dominik Schottner und Markus Dichmann, die waren dabei bei diesem gigantischen auf die Brust trommeln. Und auch bei denen hat das wirklich Eindruck gemacht.
Ich stehe auf dem Manegeplatz in Moskau, direkt neben dem Kreml und dem Roten Platz. 9. Mai 2015, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Russland feiert sich und seine Veteranen heute mit so einer richtig dicken Militärparade, richtig pompös für die Weltöffentlichkeit. Im Kleinen feiert sich's aber auch mit Szenen wie dieser hier. Ein paar Meter von mir entfernt steht ein kleines Mädchen vor einem alten Mann. Sie ist vielleicht so 7, trägt ein Kleid, dazu eine schwarz-orange Schleife im Haar. Und der alte Mann, der ist so um die 90, hat eine Paradeuniform an, daran jede Menge militärische Orden. Und im Gesicht wird er gleich ein kleines Lächeln tragen. Das Mädchen streckt ihm die Hand hin und bedankt sich mit einem Knicks für seinen Militärdienst. Und dann geht's mit seinen Eltern einfach weiter. Der Mann hat mitgeholfen, die Nazis zu besiegen. Punkt 10. Die Veranstaltung beginnt. Ich war noch nie bei einer Militärparade, aber jetzt sind es zwischen mir und den 16.000 Soldaten auf dem Roten Platz nur so ungefähr 250 Meter. 250 Meter zwischen mir und Wladimir Putin. Aber ich sehe nichts. Ich sehe Putin nicht, ich sehe die Soldaten nicht, ich sehe nur rote Mauern vom Kreml. Außer den Soldaten und den geladenen Gästen darf da nämlich niemand rein. Auch wir Journalisten nicht.
Weil auf dem Platz selbst noch nichts zu sehen ist, gehen wir an seinen Rand, ins Pressezentrum. Das ist untergebracht in der Manege, der früheren Paradehalle der Offiziersreitschule. Ein Riesending, 170 mal 45 Meter, fast 2 Fußballfelder groß. Und der Sicherheitscheck am Eingang, der ist penibler als an jedem Flughafen. Tasche auf, Mikro raus, Mikro an, Mikro ausmachen, keine Bombe, alles klar. Drinnen ist dann rechts die Anmeldung, geradeaus geht zu den Arbeitsplätzen und die Treppe runter in eine Kantine. Und überall dazwischen Journalisten, die eigentlich nur auf Fernseher starren. Die ersten Minuten der Parade gibt's da nämlich schon zu sehen. Wir gehen wieder raus auf den Platz. Skurril ist das eigentlich. Wir stehen auf dem riesigen, fast leeren Manegeplatz. Und rechts von uns, hinter den roten Mauern des Kreml, da sitzen und stehen tausende Menschen. Zum Teil sind sie sogar schwer bewaffnet. Auf Leinwänden kann man jetzt sehen, wie der Verteidigungsminister auf den Roten Platz kommt, Sergei Shoigu, in einem Cabrio. Und er steht in diesem Cabrio. Nach ein paar Metern Fahrt salutiert er einem anderen Uniformierten in einem zweiten Cabrio, General Oleg Saljukov, dem Oberkommandierenden der Landstreitkräfte Russlands. Die zwei drehen noch eine Runde durch die Reihen der Soldaten, dann fahren sie zur Ehrentribüne. Eine Viertelstunde ist jetzt vorbei.
Ich bin das erste Mal bei einer Militärparade. Gut möglich, dass es immer so ist, so separiert, so hochgradig inszeniert, so künstlich auch irgendwie. Mit Krieg, wie ich ihn sonst im Fernsehen sehe oder wie meine Großeltern ihn beschrieben haben, hat das hier zum Glück nicht viel zu tun. Die Frage ist aber, hat das überhaupt was mit Krieg zu tun hier? Oder ist es eher die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln? Da tritt Wladimir Putin ans Mikro.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны,
Putin begrüßt die Bürger Russlands, die Veteranen, die Gäste, die verschiedenen militärischen Ränge. Er zählt auf, welche Staaten damals an der Seite der Sowjetunion gegen die Nazis gekämpft und welche heute Soldaten zur Parade geschickt haben.
Aserbaidschan, Armenien, Belarus, Kirgisien, Kasachstan, Tadschikistan.
Kein Wort zur Ukraine, zu Syrien, zum Iran. Nur einmal, da sagt Putin, dass die Welt blockfrei sein sollte, um Frieden für alle Völker zu garantieren. Nach seiner Rede wird dann passenderweise eine Minute lang geschwiegen.
Minute Молчание.
Und dann knallen, noch passender, die Kanonen. Kurz vor 22:30 ist es jetzt. Bis jetzt hat sich noch kein einziges der Bataillone bewegt. 16.000 Soldaten auf dem Roten Platz warten immer noch. Und dafür haben sie monatelang trainiert. Hier dabei sein zu dürfen, sagt einer der Fernsehkommentatoren, ist eine ziemlich große Ehre. Bei Gelöbnissen der Bundeswehr kippen manchmal Soldaten einfach weg, weil es so lange dauert. Hier aber stehen alle wie einsam. Vielleicht, denke ich mir, ist die Regie aber auch einfach nur gut und wechselt schnell die Einstellung, wenn dann doch mal einer schlapp macht. Überhaupt das Fernsehen. Ohne das wäre die Parade nichts. Sogar Phoenix überträgt live. Die Bilder kommen, wie beim Fußball, auch von der zentralen Regie. Und natürlich wird nur die neueste Technik eingesetzt. Eine Kamera ist im Boden des Roten Platzes eingelassen. Eine schwebt an Drahtseilen über den Köpfen der Soldaten. Und so sehen die gleich nochmal viel beeindruckender, nach viel mehr aus. Und darum geht's ja, dem Ausland die militärische Macht zu demonstrieren.
Eine halbe Stunde später. Die Bataillone sind inzwischen an der Ehrentribüne vorbeiparadiert. Jetzt kommt die sogenannte Militärtechnik. Das ist der Teil, um den es eigentlich geht, wenn in deutschen Boulevardmedien von Putins Protzparade die Rede ist. Der neue Panzer Armata ist zum Beispiel dabei, der übrigens in der Übung noch liegen geblieben ist. Aber jetzt donnert er hier gerade an uns vorbei. Die Langstreckenrakete Yars gibt zu sehen, 20 Meter lang mit einer Reichweite von 12.000 Kilometern, kann sogar mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Das Flugabwehrsystem Buk gibt es auch zu sehen, mit dem in der Ukraine ein Passagierflugzeug aus Malaysia abgeschossen wurde. Diese Dinger sehe ich sonst ja nur im Fernsehen oder vielleicht im Netz, aber jetzt sind sie hier direkt vor mir.
Da hinten steigen tatsächlich richtig fett Abgase auf. Junge, es müffelt ganz schön.
Krieg ist nicht nur eine dreckige Scheißangelegenheit, sondern es stinkt auch unfassbar. Wenn so ein Bataillon da einzieht in irgendeine Stadt, das ist ekelhaft.
Du riechst es zuerst?
Wahrscheinlich.
Dann spürst du es.
Es dreht mir beinahe den Magen um, als die Panzer vorbeirollen. Der Boden, der bebt richtig und die Straßen, die müssen hinterher sogar für viel Geld wieder repariert werden. So sehr graben sich die Ketten der Panzer in den Asphalt.
Wie angekündigt, kurz nach 11 Uhr vormittags. Alter Schwede.
Die Parade steigert sich. Am Anfang die Soldaten in historischen Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg, jetzt aber das ultramoderne Kriegsgerät. Vom Westen Moskaus fliegt es heran. Kampfhubschrauber, Transporthubschrauber, mal alleine, mal in Formation, aber vor allem immer laut. Schwierig für die Kollegen vom Fernsehen, da überhaupt noch live zu senden. Die Parade läuft jetzt, oder fliegt eigentlich eher, auf ihren Höhepunkt zu. Was noch fehlt, um einen Gegner richtig platt zu machen? Der alles entscheidende Schlag aus der Luft.
Jetzt kommen die Jets.
Und bei denen zieht sich mir jetzt der Magen zusammen. Die Düsenjets, die gehen ja noch. Die sind früher im Sommerurlaub in Italien auch im Tiefflug über den Strand geflogen. Aber diese riesigen Bomber, die klingen echt wie eine Todesdrohung.
Also das hat sehr unangenehm in der Magengegend vibriert gerade.
Will Putin, dass wir uns vor ihm fürchten? Bei mir hat er das für einen Moment geschafft. Das ganze Arsenal jagt mir einen ziemlichen Schreck ein und lassen mich vor allem glauben, dass ich in meinem Leben vielleicht doch noch Krieg erleben werde. Andererseits, es ist halt auch legitim, dass Russland daran erinnert, dass es die Nazis besiegt hat. Es macht das nur halt so, ja, so hohl ein bisschen. Der Friedensappell von Putin, der wirkt einfach ziemlich hohl. W Wenige Meter von uns entfernt auf der Tverskaja Straße warten hunderttausende Menschen auf das Ende der Parade. Das sogenannte Regiment der Unsterblichen, eine Demo, um die Veteranen zu ehren. Vor allem Familien sind da, Kinder, ältere Frauen und überall ist das schwarz-orangene Georgsband zu sehen. Früher war das Band mal ein militärischer Orden, aber seit dem Krieg in der Ukraine ist es ein Symbol geworden für die russische Expansion.
Oh, und jetzt hier insgesamt, lass mich schnell zählen, 15 Düsenjets, die eine 70 bilden. 70. Jahrestag heute und so.
Dominik Schottner und Markus Dichmann waren bei der Militärparade in Moskau dabei und haben sich auch das Regiment der Unsterblichen angeguckt. Markus, Dominik, mir schien ja, dass das eigentlich so der zivilste Teil der Veranstaltung war, mit Bildern von Veteranen, die vor sich hergetragen haben und Putin ganz schweigsam und nachdenklich. Wie habt ihr das empfunden?
Ich erzähle vielleicht mal, wie es andere empfunden haben. Oder wie es eine Gruppe empfunden hat, die sich Memorial nennt. Das ist eine NGO, eine Gedenkorganisation. Ja? Also die bemühen sich darum, in der Vergangenheitsbearbeitung in Russland mitzuwirken, weil sie oft finden, dass vieles da schief läuft, dass zum Beispiel nicht genügend der Menschen gedacht wird, die in den Gulags gestorben sind, in den stalinistischen Gulags, und versuchen da so Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen und dergleichen, arbeiten mit Schulen zusammen, machen Workshops, Ausstellungen, alles Mögliche. Und die haben diese Idee mit dem Regiment der Unsterblichen irgendwann mal entwickelt. Also die haben vor ein paar Jahren als Kontrast zu dieser militärischen Protzparade Leute gefunden, die entweder den Krieg überlebt haben oder in zweiter, dritter Generation Angehörige sind von Menschen, die im Krieg umgekommen sind, und haben denen diese Bilder gegeben oder haben sich die Bilder geben lassen, die ausgedruckt, denen gegeben, und dann sind die gemeinsam durch die Stadt. Und die waren an diesem Tag, als sie dieses Regiment der Unsterblichen gesehen haben, stinksauer, weil das war eine riesen organisierte Veranstaltung.
Weil Putin das eingegliedert hat. Ja.
Wenn man so, ja, das ist ihr Vorwurf. Okay. Wir können es noch nicht so richtig bestätigen, aber es gab Leute, die waren darüber stinksauer. Und einer von denen hat die auch konfrontiert und gesagt, wo habt ihr die Bilder her? Wer hat euch auf die Idee gebracht? Und da kam irgendwie nichts. Und am Ende hat man sogar angeblich diese riesigen Berge von diesen Bildern gefunden, weil die dann einfach weggeworfen wurden, weil es keine Originale waren.
Euch beide hat das ziemlich beeindruckt, was ihr da gesehen habt, ne? Also, aber auch irgendwie befremdet. Könnt ihr nochmal so ein Gefühl beschreiben, was ihr bei dieser Parade hattet?
Jetzt bei der Militärparade meinst du selber? Ja. Es kommt ja auch in dem Stück vor, dass uns es da den Magen umdreht oder finde irgendein anderes Bild, auf jeden Fall ein Unwohlsein, das da bei uns zu spüren war, in der Bauchgegend. Vor allem, wenn da so fette Panzer an dir vorbeirollen, da kannst du dich einfach nicht, ja, sprichwörtlich oder wortwörtlich, kannst du dich dagegen nicht wehren. Gegen die Panzer nicht und auch gegen dieses Gefühl des Unwohlseins nicht.
Konntet ihr rausfinden, wie das die anderen Moskauer finden? Ging das denen auch so oder finden die das einfach nur toll?
Wir haben auf jeden Fall ein paar getroffen, die uns erzählt haben, dass sie immer, wenn diese Militärparade ansteht, einfach die Stadt verlassen, weil das Ding wird 5-6 Mal vorher geprobt an diversen Tagen. Die Stadt ist dann immer gesperrt und die finden das ehrlich gesagt mehr oder weniger nervtötend. Das ist so ein ritualisiertes, jährliches, staatlich durchzelebriertes Ding und die wollen dem eher entkommen. Also wirklich Leute, die vollends begeistert waren, habe ich nicht getroffen.
Haben wir nicht getroffen, aber wir haben Leute getroffen, die dann die leere Stadt wiederum genossen haben. Also ist uns auch selber aufgefallen, uns wurde immer von der Rush-Hour in der Moskauer U-Bahn berichtet. Die haben wir tatsächlich 10 Tage lang nicht ein einziges Mal richtig mitbekommen, am Anfang noch viel weniger als am Schluss der 10 Tage, was da eben mit der Parade zu tun hatte, dass ein Großteil der Menschen aus Moskau rausgefahren ist. Haben wir zum Beispiel auch gesehen, als wir vom Flughafen zum Hotel gefahren sind. Es hieß, wir brauchen 5 Stunden und am Ende haben wir 45 Minuten gebraucht. Und das sind alles so Indizien dafür, dass die Leute der Parade so ein bisschen zwiegespalten gegenüberstehen.
Und die nicht jetzt nur für die russische Bevölkerung oder für die Moskauer Stadtbevölkerung inszeniert wird. Eine, die da bestimmt ja auch nicht mitgejubelt hat, ist Olga Romanova, die ihr beide getroffen habt. Wie war das denn für euch, mit solchen Leuten zu reden, die so viel riskieren für ihre Ideale?
Ja, also ich muss gestehen, ich war erstmal, und das ist jetzt irgendwie ein bisschen oberflächlicher Eindruck, aber gut, ich war erstmal tierisch beeindruckt. Ja, also wir sind nur auch Journalisten, die Frau ist auch Journalistin, arbeitet unter ganz anderen Bedingungen, als wir es in Deutschland tun. Ja. Ich war beeindruckt von ihr. Also vielleicht wie wenn ein kleiner Mini-Kicker Bastian Schweinsteiger trifft. Also,
schöner Vergleich. Ja,
also sie ist eine tolle Journalistin und eine, die Kopf und Kragen riskiert, hat ein tolles Umfeld da auch, viele super engagierte Leute.
Ja, sie ist zum Beispiel schon sehr forsch, was man wahrscheinlich auch sein muss, um das alles so in die Wege zu leiten, wie sie das, oder um das so alles zu machen, wie sie das macht. Wobei man auch sagen muss, sie ist ja nicht nur Journalistin und Leiterin dieser Organisation Einsetzendes Russland, über die wir ja berichtet haben, sondern sie ist vor allem auch ein sehr prominentes Mitglied der russischen Opposition. Sie war, muss man sagen, mit Boris Nemtsov sehr gut befreundet. Sie ist mit Alexei Nawalny per Du und hat nach den Duma-Wahlen 2011 die großen Demos der Opposition mit organisiert. Und da ist sie einer der Köpfe, ja.
Vielleicht noch ein ganz kleiner Nachtrag von mir. Sie hat auch mal im Fernsehen gearbeitet und das war das, woran ich mich manchmal gestoßen habe. Das merkte man. Manche Sachen wurden so pompös aufmoderiert, nenne ich das mal, wenn sie uns Leute vorgestellt hat, die im Knast saßen. Das hatte immer einen gewissen Pathos und eine gewisse Darstellung in sich.
Pathos meets Rückgrat. Olga Romanova habt ihr getroffen. Die hat euch aber tief beeindruckt. Und weil ihr eben solche beeindruckenden Leute getroffen habt, haben wir heute so eine coole 100 über Russland und können Russland ein bisschen besser verstehen. In der Ukraine ist Krieg. Die Krim ist besetzt. Es gibt mehr Aufstandabrüstung. Und auch um die Deutungshoheit wird derzeit heftig gekämpft. Mitten in diesen Kampf sind Markus Dichmann und Dominik Schottner auf ihre Reise geraten. Sie haben eine Studentin getroffen, die eine Diplomarbeit geschrieben hat. Ihr Thema, wie die deutsche Welle den Informationskrieg zwischen dem Westen und Russland führt. Von Propaganda ist da die Rede. Starker Tobak. Markus und Dominik waren dabei, als sie ihre Diplomarbeit verteidigen musste und ihre These vorgestellt hat. Das, was sie dabei erlebt haben, erzählt viel über die aktuellen Meinungsverschiedenheiten.
Da steht sie und trägt vor, Anastasia Buschueva. Ein wenig erhöht, auf einem kleinen Podest, hinter einem Rednerpult. Weil Anastasia nicht allzu groß ist, sieht man nur noch ihren Kopf mit ihren halblangen dunkelbraunen Haaren darüber lugen. Der schwebt also irgendwie über diesem Pult. Vor ihr dann ein gutes Dutzend Sitzreihen. Da sitzen wir und lauschen. Genauso wie der Rest des Publikums. Der Hörsaal, der ist so etwa zur Hälfte gefüllt heute. Anastasia trägt ein ziemlich schickes, wenn vielleicht auch etwas strenges, schwarzes Kleid. Sie hat sich rausgeputzt für diesen Tag, denn es ist ein großer Tag für sie. Sie verteidigt hier und heute in diesem Hörsaal ihre Diplomarbeit. Anastasia hat deutsch-russische Publizistik studiert, hier an der Lomonossow. Das ist Moskaus größte und älteste Universität, und zwar an der journalistischen Fakultät. Und die hat wirklich einen ganz ausgezeichneten Ruf. Viele Größen des russischen Journalismus haben hier abgeschlossen. Vielleicht kann sich auch Anastasia da bald einreihen, denn sie will auch Journalistin werden.
Ich habe über Gestalt von Russland in deutschen Medien geschrieben,
sagt Anastasia selbst, die sich einige Wochen später mit uns an diesen Tag erinnert. Exemplarisch hat sie dieses Russlandbild anhand der Berichterstattung der Deutschen Welle untersucht.
Ich glaube, dass er sehr aktuell ist zuerst. Jetzt Gestalt von Russland ist nicht so positiv, sondern sehr scharf und sehr aggressiv und militärisch aktiv.
Sie spricht davon, dass sich Russland und der Westen in einem Informationsweltkrieg befinden würden. Gerade 2014 sei der richtig heftig geführt worden.
Voriges Jahr, von März bis Ende von Sommer. Ich habe jeden Tag Deutsche Welle gelesen und das war sehr, ich war schockiert.
Schockiert davon, wie ihre Heimat in deutschen Medien dargestellt wird. Eine abstoßende Großmacht im Osten, die mit allen Mitteln versuche, ihren Einfluss auf der Welt geltend zu machen. Sie meint, das hätte ihr zum Teil selbst wehgetan, was sie da gelesen hat.
Das war für mich sehr schwer, diese Diplomarbeit zu schreiben, weil Deutschland ganz positiv für mich ist, persönlich. Ich habe in Deutschland gelebt und das war paradox, was ich lese und was ich höre. Zum Beispiel, wenn ich persönlich mit Deutschen spreche, die Russland unterstützen.
Die Diplomverteidigung hat ihren Namen hier im Institut auf jeden Fall verdient, denn Anastasia muss sich nach ihrem kurzen Vortrag ganz schön zur Wehr setzen. Die Verteidigung ist öffentlich und jeder, der will, kann hier im Saal zuhören und Fragen stellen. Und von den Fragen gibt es wirklich einige, zur Methode, zur Stichprobe und natürlich auch zu den Ergebnissen.
Und dann fällt sehr beiläufig ein Satz, der uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Es sind auch einige deutsche Zuhörer im Raum und bei denen sehe ich plötzlich ziemliches Stirnrunzeln. Der Großteil des Publikums, der bleibt aber eher gelassen. Der Satz lautet jedenfalls: Die Deutsche Welle verwende in ihrer Berichterstattung Propagandamethoden wie im Dritten Reich.
Ich habe Methoden von heute genommen und ich habe Methoden von jener Zeit genommen. Und es gibt ähnliche Methoden. Methoden, die Deutsche Welle jetzt nimmt, kann man leicht Propaganda nehmen.
Russland werde immer wieder als aggressives Land mit einem bösartigen Präsidenten an der Spitze dargestellt. Die Olympischen Spiele in Sotschi, die würden als reine Farce bezeichnet und die ganze Berichterstattung sei einseitig. Pro-russische Perspektiven würden ausgespart. Das sind Vorwürfe, die hören wir nicht zum ersten Mal. Was daran aber mit der Propaganda der Nazis vergleichbar sein soll, das erklärt sie nicht. Anastasia wird hinterher ziemlich häufig auf diesen Dritte Reich-Vergleich angesprochen, auch von uns. Das hat sie ganz schön überrascht, sagt sie jetzt mit ein paar Wochen Abstand, denn
zum Beispiel, wenn man in andere Länder, in Polen oder in Brasilien, man nimmt Methoden von einem Media und vergleicht mit zum Beispiel Methoden in totalitarische Länder, das wäre nichts Besonderes, ja. Und ja, das ist sehr schwierig, sehr peinlich, sehr nervtötend für Deutschland, weil die Geschichte von diesem Land nicht so leicht ist.
Im Hörsaal hat Anastasia inzwischen alle Fragen beantwortet. Als sie fertig ist, erhebt sich ein Mann im Publikum und geht ans Rednerpult. Artem Lysenko heißt er. Und er nimmt Anastasia minutenlang unter Silbenbeschuss. Lysenko ist heute der sogenannte Opponent. Er hat die Arbeit vorher gelesen, geprüft und jetzt gibt er seine Einschätzung ab. Und mit jeder Minute wird das Gefühl stärker, dass hier heute jemand durchfallen wird. Auch wenn in der Simultanübersetzung, die über unsere Kopfhörer läuft, wahrscheinlich einige akademische Details verloren gehen, für uns wird doch ziemlich deutlich, Lysenko hält nicht so viel von der Arbeit. Er zeigt methodische Schwachstellen auf, bemängelt einen Punkt nach dem anderen und lässt insgesamt eigentlich kein gutes Haar an die Arbeit. Eben war ich noch völlig baff, wegen Anastasias steiler These. Jetzt aber denke ich eher, oh Mann, die Arme, die tut mir richtig leid bei der vernichtenden Kritik.
Lysenko, ihr Opponent, arbeitet als Dozent für Literatur und Journalismus an der Lomonossow-Universität und nebenbei noch für Hallo Deutschland. Das ist so ein Netzwerk, hinter dem die Deutsche Botschaft in Moskau und das Deutsch-Russische Forum stehen. Und Lysenko stört sich vor allem an einem.
Hätte ich wissenschaftlicher Betreuer von ihr sein, dann würde ich ihr vorschlagen, also diese These komplett zu löschen aus der Diplomarbeit. Und dann wäre die Arbeit also viel besser gewesen als sonst.
Er spricht von der Deutsche Welle benutzt Propagandamethoden wie im Dritten Reich These.
Das passt ja gar nicht zusammen. Und wenn man sowas sagt, ja, also dann muss man natürlich viele Argumente dazu sagen. Diese Argumente hat sie eigentlich nicht gut gemacht. Und ich habe die Arbeit ja gelesen. Das lag sogar nicht, also das war kein Schwerpunkt in der Arbeit. Das klang so, also das hat sie so formuliert, aber eigentlich das lag komplett außerhalb von wissenschaftlichen Schwerpunkten dieser Diplomarbeit.
Er redet sich regelrecht in Rage. Ähnlichkeit, die Anastasia zwischen der Deutschen Welle und der Nazi-Propaganda ausmacht. Ähnlichkeit, das sei doch schon ein sehr schwaches Wort im wissenschaftlichen Kontext. Ähnlich, das seien sich ja praktisch auch alle Menschen. Alle haben Köpfe, alle haben Nasen, alle haben Hälse. Ähnlich, das seien sich auch alle Informationssysteme, egal ob unter Napoleon, Bismarck, Hitler oder Stalin. Um von einer wirklichen Ähnlichkeit zu sprechen, brauche man aber Belege. Anastasia würde diese Ähnlichkeiten allerdings ausschließlich auf eine Quelle zurückführen, auf die sogenannte Enzyklopädie der Methoden der Propaganda. Das ist ein russisches Buch, 2005 erschienen, steht in voller Länge im Netz und wird ab und zu aktualisiert. Dort sind alle Tricks der Nazis aufgeführt, sagt Lysenko. Und die hat Anastasia bei der Deutschen Welle wiederentdeckt.
Wahrscheinlich klingt das so provokant, das klingt eher sensationell. Und wahrscheinlich wollte sie etwas sagen, was wirklich also sehr, sehr bombastisch klingt, wenn ich so sagen darf. Ja. Und das musste sie natürlich auch bei dieser Diplomarbeit lernen. Ja. Also wenn man sowas großartig gesagt, dann müsste man Verantwortung davon tragen.
Vorne am Rednerpult packt Lysenko seine Notizen zusammen. Er kommt zum Schluss. Was jetzt noch fehlt, ist sein Urteil. Er muss nämlich einer Kommission aus Professoren und Dozenten eine Note für die Diplomarbeit vorschlagen. Nach diesem Auftritt, das erwarten wir jedenfalls, wird Anastasia heute ohne Diplom nach Hause gehen.
Lysenko legt der Notenkommission eine 5 ans Herz. Das ist in Russland die Bestnote. Und er empfiehlt die junge Studentin, er empfiehlt Anastasia sogar zur Promotion. Jeder Dozent, sagt Lysenko, könne froh sein, mit so einer Studentin zusammenarbeiten zu können.
Entschuldigung, was ist gerade hier passiert?
Ich fand die Arbeit insgesamt sehr gut. Also das sah man auch in einer guten Note, die ich vorgeschlagen habe.
Aber wieso dann vorher diese vernichtende Kritik, diese minutenlange Schelte der Arbeit?
Meine Funktion damals an diesem Tag war so, dass ich als Opponent dabei war. Ja, also ich musste natürlich kritisch die Arbeit betrachten und sie kritisieren. Und in erster Linie hat die Frau ein großes Potenzial. Also auch die Arbeit hatte dieses große Potenzial. Deswegen fand ich auch wichtig, von diesen Nachteilen ausführlich zu sprechen, die sie in der Zukunft wahrscheinlich dann korrigieren kann. Das ist Sinn der ganzen Arbeit und vom Schreiben der Diplomarbeit, meiner Meinung nach.
Aha, eine insgesamt sehr gute Arbeit, inklusive eines schwach bis gar nicht begründeten Nazi-Vergleichs. Irgendwie passt das nicht.
Später erzählt uns eine andere Studentin, wer eigentlich die Betreuerin der Arbeit war. Galina Voronenkova, das ist eine verdiente Professorin an der Uni und vor allem die Leiterin des Instituts. Gut möglich, dass es sich Lysenko mit ihr, also seiner Vorgesetzten, nicht verscherzen wollte und deshalb trotz aller Kritik die Bestnote vorgeschlagen hat.
Möglich, dass eine Diplomarbeit, die das Russlandbild westlicher Medien kritisiert, im aktuellen Klima ganz gut ankommt. Dass dann auch über methodische Schwächen und einen, ja, sagen wir, hanebüchenden Nazi-Vergleich einfach mal hinweggesehen wird.
Aber vielleicht ist es auch möglich, dass eine solche Vermutung genau dem westlichen Russlandbild, also eher unserem Russlandbild entspricht, das die Arbeit ja kritisiert.
Anastasia Buschueva jedenfalls ist durch für heute. Ihre Arbeit hat sie erfolgreich verteidigt. Jetzt steht sie hier in der Eingangshalle der Lomonossow-Universität und unterhält sich mit ihren Freunden. Ein ganz anderes Flair als eben noch im miefigen Hörsaal. Der Raum ist ziemlich beeindruckend, hat hohe, helle Säulen, große Fenster entlang der Eingangsfront und eine massive Marmortreppe in der Mitte des Raums. Um diese Treppe herum finden so kleine Fotoshootings statt vor aufgestellten weißen Leinwänden. Da posieren dann wieder ziemlich rausgeputzte Absolventen, so einander umarmend, die Arme unten um die Hüften geschwungen oder manche auch mit riesigen Blumensträußen in den Händen. Auch Anastasia trägt so einen riesigen Strauß roter Rosen vor sich her. Den gab es zur Gratulation, denn sie hat allen Grund zu feiern. Die Prüfungskommission hat ihr nämlich tatsächlich die 5 gegeben. Die Bestnote also. Wenn sie wollte, dann könnte sie jetzt ihren Doktor machen mit dem gleichen Thema, aber das will sie gerade nicht. Vielleicht später, sagt sie, jetzt will sie aber lieber erst einmal als Journalistin arbeiten. Auf halber Höhe hat die mächtige Marmortreppe in der Mitte des Raums einen ziemlich breiten Absatz. Da hängt ein gemaltes Porträt von Mikhail Lomonossow. Das ist der Gründer der Universität und vor allem auch der große russische Aufklärer. Unten am Fuß der Treppe, etwas versteckter an einer der Wände, da hängt noch ein Porträt, diesmal fotografiert in Schwarz-Weiß. Es zeigt Anna Politkovskaya. 2006 wurde die regimekritische Journalistin vor der eigenen Haustür erschossen. Auch Politkovskaya war hier mal Studentin. Auch sie hat hier ihr Diplom abgelegt.
Propaganda. Das machen ja immer die anderen. Dominik Schottner und Markus Dichmann über die Studentin Anastasia Buschueva und ihre Analyse des Ost-West-Informationskrieges. Ich muss ja sagen, diese Geschichte, die lässt mich nicht richtig los. Ich habe neulich auch hier eine Funkhausgruppe gehabt, Besucher von einer journalistischen Schule in Moskau. Und mit denen habe ich auch so befremdliche Diskussionen über Putin geführt, weil ich dachte mir, Mensch, also junge Leute und ich hier, wir müssten uns doch einer Meinung sein, waren wir aber nicht. Und Markus Dichmann und Dominik Schottner, ihr habt ja vielleicht sowas Ähnliches erlebt. Ne? Ihr seid mit eurer Brille nach Russland gefahren. Ihr wusstet ganz genau, wer hier der Gute und der Böse ist. Und die in Russland sehen das ein bisschen anders. Woran habt ihr das gemerkt, dass da so große Differenzen sind zwischen der Sichtweise auf die Dinge?
Das, Markus?
Dominik? Überall. Also fällt mir jetzt spontan ein.
Also ich habe es vor allem immer dann gemerkt, wenn wir mit offiziellen Stellen in Kontakt gekommen sind. Das waren Regierungsvertreter aus dem Außenministerium zum Beispiel. Das waren Vertreter der Regierungspartei in der Duma, also dem Abgeordnetenhaus. Da war es immer besonders befremdlich. Gar nicht mal so sehr inhaltlich, weil dazu sind wir meistens gar nicht gekommen bei den Gesprächen, sondern es ging bei diesen Gesprächen den russischen Gesprächspartnern immer darum, uns sozusagen rhetorisch aus den Angeln zu heben. Es war immer eine Frage, woher haben Sie das, was Sie eben behauptet haben? Haben Sie das schriftlich? Können Sie das belegen? Können Sie das beweisen? Und haben einen immer so herausgefordert, doch mal hier alles auf den Tisch zu legen. Und was man natürlich in dem Moment nicht kann, weil man ja man will ja in ein Gespräch kommen und nicht hier Dokumente ausbreiten.
Hattet ihr denn irgendwie so einen Russland-Kenner oder jemanden, der euch da mal in dieser Sache das mal so psychologisch auseinanderdividiert hat? Also warum kommt ein Journalist mit seiner einfachen Frage nicht zum Ziel?
Der Botschafter in Moskau, der hat uns einen Satz mitgegeben. Er meinte, man muss immer extrem gut vorbereitet sein. Also viel Zeit verwendet er darauf, sich auf diese Gespräche mit den Russen vorzubereiten, um auf solche Eventualitäten eben, ja, dafür präpariert zu sein.
Ich kann vielleicht mal eine ganz konkrete Episode aus der Duma erzählen. Als ich einem Abgeordneten gegenüber saß, Chef des Wirtschaftsausschusses, den habe ich gefragt, und im deutschen Kontext wäre das vielleicht eine spitze Frage, aber keine unerlaubte Frage, ob Russland sich nicht vielleicht wie von einer Droge von den Rohstoffen abhängig machen würde, vom Erdöl, vom Gas, anstatt die marode Volkswirtschaft zu sanieren.
Strukturelle Reformen und sowas.
Sowas, ganz genau. Also erstmal wurde ich dafür richtig angeblafft. Der ist richtig laut geworden. Also der wusste gar nicht so richtig irgendwie darauf zu antworten und es wurde sehr schroff. Und dann meldete sich aber, als er dann fertig war, ein älterer Herr, der links von ihm saß, Mitglied der Kommunistischen Partei. Ich nenne den jetzt mal ganz bewusst einen alten, kalten Krieger. Der meldete sich zu Wort und sagte, ich solle mal nicht vergessen, dass Wehrmachtssoldaten russische Zivilisten durch Landminenfelder getrieben hätten.
Was hat das damit zu tun?
Es konnte, wie es Dominik gerade beschrieben hat, gar kein Gespräch zustande kommen, weil es so emotionalisiert wurde. Und ich glaube, sie hatten das Gefühl, ich versuche durch diese Frage irgendwie Schwächen aufzuzeigen, irgendwie jemanden bloßstellen zu wollen. Das sei aggressiv, in diesem ganzen Kontext der schlechten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zu verstehen. Und ich wollte es wirklich einfach nur wissen.
Aber du hast nach Drogen gefragt.
Ich sag ja, es ist zugespitzt gewesen, keine Frage. Aber das
so kann es ja sein, dass verschiedene Dinge, die gar nicht so gemeint sind, bei dem anderen als Aggression wahrgenommen werden und darüber irgendwie keine richtige Verständigung.
Genau, und ich dachte im Anschluss nur, man hätte sich die Frage einfach anders gestellt.
Nach eurer Reise, ihr seid jetzt zurückgekommen und ihr habt jetzt ein anderes Bild von Russland. Würdet ihr sagen, haben wir da so einen blinden Fleck oder sowas? Irgendwas, was wir bei Russland nicht sehen, aber unbedingt sehen müssten?
Ja, wir müssten auf jeden Fall die Bevölkerung mehr sehen. Ja, und nicht nur die Regierung oder die Verwaltung vielleicht sehen, weil die Bevölkerung, die wir zum Teil kennengelernt haben, die durchaus sehr kritisch ist, aber die halt mit allen Mitteln, die so einem Staat zur Verfügung stehen, natürlich irgendwie mundtot gemacht wird. Wenn man das schafft, diesen Teil Russlands zu hören, dann ist auf jeden Fall eine Verständigung, glaube ich, irgendwie möglich. Bei dem anderen bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
Ich habe noch was im Ohr von jemandem, den wir getroffen haben, eine Frau mittleren Alters, die zu mir sagte, dass alle, auch die wirklich gut gebildeten und so, sich zum Teil einfach dann beleidigt fühlen durch diese Situation, wie mit Russland umgegangen wird, so im globalen Kontext. Die sind überhaupt gar keine Putin-Freunde, ja, wie es dann so heißt. Sie sind auch kritisch, aber sie wollen irgendwie auch nicht als blöde, gefährliche Russen da im Osten irgendwie betrachtet werden.
Markus Dichmann, Dominik Schottner. 10 Tage waren die beiden auf Reisen in Russland und haben uns 4 Geschichten mitgebracht aus Moskau, die uns helfen, Russland ein bisschen besser zu verstehen. Vielen Dank dafür. Viele Städte weltweit von der Größe Moskaus kämpfen mit dem Problem streunender Hunde. In Moskau war das auch mal ein großes Problem. 1999 gab es dann ein Gesetz, wonach streunende Hunde gefangen genommen werden mussten und in ein Tierheim gesteckt werden durften. Das ist gut für die Moskauer, aber schlecht für die Hunde. Markus Dichmann und Dominik Schottner haben sich nämlich von den Zuständen dort überzeugt. Und das Ganze wäre eine durchaus traurige Geschichte, wenn sie dort nicht auch Leute getroffen hätten, die sich eben für diese Tiere einsetzen.
So hört sich das an, wenn knapp 3000 Hunde auf einen Schlag bellen. Ein Sound, der einem noch Tage später in den Knochen steckt. Willkommen in Moskaus größtem Tierheim. Das Heim liegt eine gute Autostunde außerhalb von Moskau. Eine ziemlich holprige Fahrt ist das daraus, quer durch eine Industriebrache mit ein paar Plattenbausiedlungen, manche noch nicht mal fertig gebaut, genauso wenig wie ganze Teile der Straße. Aber dann sehen wir es irgendwann, das Tierheim. Beziehungsweise eigentlich sehen wir nur eine große Wellblechmauer, die das ganze Gelände umgibt. Hinter dieser Mauer dann, da warten sie auf uns. 3000 Hunde, eingesperrt in Käfige. Käfig nach Käfig nach Käfig, elendlange Käfigreihen. 2 mal 3 Meter sind die Dinger groß. Manchmal ein Hund drin, manchmal zwei, manchmal auch drei. Sie springen die Gitterstäbe an, als sie uns sehen, bellen nochmal ein paar Dezibel lauter. Sie wirken irgendwie verzweifelt. Sie sind hier draußen völlig sich selbst überlassen. Nur um das Nötigste kümmern sich ein paar Angestellte. Sauber machen, Futternipfe wieder auffüllen. Ehrlich gesagt ist dieses Tierheim aber ein ziemlich trostloser Fleck Erde. Und trotzdem zieht er wie ein Magnet jedes Wochenende Dutzende Menschen an.
Zuerst fahre ich 40 Minuten mit dem Metro und dann mit dem Auto.
Zum Beispiel Sophie. Sie gehört zur Gruppe von Freiwilligen, die den Hunden am Wochenende das geben, was ihnen sonst fehlt. Sie streicheln sie, sie spielen mit ihnen, sie gehen mit ihnen Gassi. Ein Hund nach dem anderen bekommt ein kleines bisschen Zuwendung.
Das ist wie Therapie für die Hunde und für den Menschen. Wenn ich nicht komme, ich persönlich, vielleicht 10 Hunde oder also 20 Hunde können nicht spazieren und niemand kann ihnen helfen. Und deshalb also stehe ich auf jeden Sonntag und fahre eine Stunde und dann hier 6 oder 8 Stunden. Ja.
Auch Elena kommt jedes Wochenende hierher und das schon seit 4 Jahren.
Nice to meet you.
Sie kümmert sich um etwa 40 Hunde und zwar mit einer Menge Hingabe.
I work in an international company and I do this financial analysis and I'm kind of a big boss. I mean not a big boss, but I have my team.
Ich arbeite für eine internationale Firma als Finanzanalytikerin. Ich bin schon sowas wie ein Big Boss. Naja, vielleicht kein Big Boss, aber ich habe schon mein eigenes Team. Aber jeden Samstag, statt irgendeinen Film zu gucken, shoppen zu gehen, auf der Dacia zu grillen oder so, komme ich hierher. Und dafür halten mich viele für einen Freak. Auf der Arbeit habe ich es 2 Jahre lang geheim gehalten. Erst jetzt, als ich bewiesen habe, dass ich meinen Job drauf habe, traue ich mich, das zu sagen. Aber vorher?
Da kommen die Freiwilligen wie Elena hierher und müssen sich trotzdem noch als Freaks bezeichnen lassen. Eigentlich purer Zynismus, oder? Wenn man bedenkt, dass viele der Hunde hier ohne die Freiwilligen nicht mehr am Leben wären. Und das kam so.
Eigentlich beginnt die Geschichte schon 1999 mit einem Gesetz. Die russische Regierung erlässt nämlich, dass Straßenhunde nicht länger einfach umgebracht werden dürfen, wie es vorher gängige Praxis war. Das Problem nur, viele pfeifen aufs Gesetz. Hundejäger ziehen nachts durch Moskaus Straßen und wildern die Tiere, legen zum Beispiel Giftfallen für sie aus. Die toten Hunde, die landen dann im Müll. Manche Hunde, erzählt man sich im Tierheim, landen sogar in Kochtöpfen asiatischer Zuwanderer. 2010 dann sieht sich die Stadt gezwungen zu handeln. Moskau eröffnet insgesamt 12 Tierheime, darunter auch das, das wir heute besuchen, und beginnt die Hunde fangen zu lassen. Und ein paar Moskauer fangen an, sich für diese Tiere einzusetzen. Menschen wie Xenia Wasilchenko.
For the first time when from my daughter. Yes, and I start to help in the beginning.
Das erste Mal hat mir meine Tochter vom Tierheim erzählt. Dann habe ich mit Geld ausgeholfen, meine Tochter hat einen Welpen adoptiert. Aber dann fingen wir an, regelmäßig ins Tierheim zu kommen. Und schon nach einem Monat war ich sowas wie Patin für 100 Hunde.
And after 1 month, I became a curator for 100 dogs. And it started like this.
Inzwischen ist Xenia so etwas wie die Chefaktivistin einer kleinen Gruppe Tierschützer, die sich um das Tierheim kümmert.
You know, it's some. Maybe something changed inside of me. Yes.
Da hat sich, glaube ich, was in mir verändert. Wenn man das erste Mal ins Tierheim kommt, ist das echt nicht leicht. Es stresst viele Leute. Aber ich fing an, mir das zuzutrauen, mit den Hunden zu arbeiten, und zwar mit guten Ergebnissen. Mir wurde klar, dass ich die Hunde irgendwie spüren kann und sie mich. Ich würde nicht sagen, dass ich vorher Angst vor den Hunden hatte. Aber wenn du 100 von denen hier auf einmal hast, das kann schon gefährlich werden. Aber ich habe gelernt, wie ich mit denen umgehen muss, und es fing mir an zu gefallen. Und es wurde ein riesiger Teil von meinem Leben.
Xenia steht auch in vorderster Reihe, als das Tierheim seine bisher schwärzeste Stunde erlebt. Bis 2013 wurde das Tierheim von einem Mann geleitet namens Maxim Grischkow. Grischkow hatte mit seiner Firma die Ausschreibung für die Bewirtschaftung des Tierheims gewonnen. 140 Millionen Rubel, also etwa 2,2 Millionen Euro, so viel hat Grischkow für den Zuschlag hingelegt. An einem Wintertag, am 25. Dezember 2012, stellt er dann aber plötzlich den kompletten Betrieb ein. Soll heißen, kein Futter, kein Wasser und kein Schutz mehr für die Hunde. Und auch die Freiwilligen lässt er von heute auf morgen nicht mehr rein. Auf das Warum gibt es keine offizielle Antwort. Aber die Tierschützer vermuten, er habe einfach kein Geld mehr ins Tierheim stecken wollen und sei davon ausgegangen, dass es keinen kratzt. Aber es kratzt eben doch wen.
We start to make a lot of noise on TV and ask some media person to help us because we expect that we will see a bad story inside.
Ksenia Wasilchenko und ihre trotzigen Tierschützer haben eine Menge Krach gemacht. Doch zunächst hilft er wenig. Erst nach dem Jahreswechsel, 10 Tage später, schaffen sie es dann endlich, sich Zugang zum Tierheim zu verschaffen. Was sie hinter den Wellblechmauern finden, dreht einem den Magen um. Verwahrloste, kranke, verdurstete Hunde. Sie haben tagelang kein Futter oder Wasser bekommen. Tote Tiere liegen zwischen Lebenden und es stinkt bestialisch.
It's difficult to explain, you know. We don't have too much time for feeling.
Boah, das ist schwer zu beschreiben. Du musst doch einfach deine Gefühle abschneiden und dich stattdessen an die Arbeit machen. Also die Käfige sauber machen, Futter und Wasser verteilen. Natürlich war das schwer. Also wenn man das so sah, da hätte man eigentlich auch den Verstand verlieren und wegrennen können. Aber dafür hatten wir einfach gar nicht erst die Möglichkeit.
Lose your mind and run away. We don't have chance for this, you know. It's like this.
Die Aktivisten quartieren sich im Tierheim ein, wollen so lange dort bleiben, bis der Laden wieder halbwegs läuft, die Hunde wieder halbwegs auf den Beinen sind. Sie machen Fotos und Videos und machen alles öffentlich. Einiges davon kann man jetzt noch auf YouTube finden. Inzwischen wissen die Aktivisten auch die FASS, die russische Antimonopolbehörde, auf ihrer Seite. Die ermittelt gegen den Tierheimdirektor Grischkow. Und die Tierheimleitung, die geht in andere Hände über. Jetzt hat ein neuer Mann das Sagen im Tierheim. Der neue Direktor heißt Daniel Mathewin. Und es hat sich tatsächlich einiges getan. Es gibt ein kleines Krankenhaus für die Tiere inklusive Tierarzt. Duschen für die Freiwilligen wurden eingerichtet. Neues Personal zum Saubermachen eingestellt. Dem Personal ist es jetzt sogar offiziell verboten, die Tiere zu schlagen oder zu treten. Und sie werden regelmäßig kontrolliert, ob sie während der Arbeit zum Alkohol greifen. Mathewin leitet ein staatliches Unternehmen, das zum Beispiel Plastik- und Papiertüten herstellt. Und er leitet noch ein zweites Tierheim in Moskau. Bei einer Ausschreibung für ein drittes will er auch bald teilnehmen. Scheint für ihn und seine Firma ein ganz lukratives Geschäft zu sein. Immerhin.
They start to work with us.
Die arbeiten jetzt mit uns und hören uns zu. Sicher, wir machen noch die eigentliche Arbeit, aber sie helfen dabei. Wenn wir was verändern wollen, was Neues einkaufen wollen, haben sie ein offenes Ohr. Und ich habe die Situation ständig im Blick. Wenn die was Schiefes anstellen wollen, okay, dann stellen wir eben auch was an. Dann zetteln wir einen Krieg an. Wir sind bereit, für unsere Hunde zu kämpfen.
Okay, we start to do also something, you know, we start some kind of war. We're ready, you know, we're ready to start to fight for our dogs.
Oh, yeah, yeah.
Jump in quick, really quick.
Okay.
In der Mitte des Tierheims ist ein kleiner, umzäunter Sandplatz. Eine Spielwiese ohne Rasen. Der einzige Platz, an dem sich die Tiere frei bewegen dürfen. Ich weiß da drin kaum, wohin ich meinen Fuß stellen soll. So voll ist das.
Das ist ja unglaublich.
Hier rein kommen nur die Hunde, die weder für Mensch, noch Hund, noch sich selbst eine Gefahr sind. Die Resozialisierten, wenn man so will. Die kuscheln mit mir, miteinander, spielen und sind ehrlich gesagt ziemlich süß. Diese Hunde, die hier drin, die haben eine kleine Chance in ihrem Leben noch etwas anderes zu sehen als die Käfige des Tierheims. Denn über Facebook und Co., über Social Media, vermitteln die Tierschützer doch immer wieder Tiere an neue Herrchen und Frauchen. Klappt allerdings nur mehr schlecht als recht. Wie viele Tiere jedes Jahr vermittelt werden?
It's about 350 dogs each year.
350 Adoptionen pro Jahr, erklärt uns Ksenia. Davon der Großteil nach Westeuropa, allein die Hälfte geht nach Deutschland. Und wie viele kommen wieder rein?
The same.
Denn es landen ständig neue Hunde auf den Straßen Moskaus. Viele russische Tierbesitzer lassen ihre Hunde nicht kastrieren, weil es einfach zu teuer ist. Und mit dem Nachwuchs kann man da nichts anfangen und dann zack, weg damit auf die Straße.
Ein bitteres Nullsummenspiel. Aber warum eigentlich? Auf den ersten Eindruck geht's hier ziemlich wild zu, aber wenn man sich mal ein bisschen Zeit mit den Tieren nimmt, dann wirken viele doch eigentlich ganz gut vermittelbar. Problem ist, sie sehen alle irgendwie gleich aus. Mischlinge, hellbraunes Fell, so ein bisschen kleiner als ein Schäferhund. Und damit, erzählt uns Elena, sinkt die Zahl der potenziellen neuen Halter schlagartig.
Do you only have this kind of dog?
Yeah, that's just the way like a regular stray dog in Russia looks. Like, I mean, that's the way we have them.
Ja, so sieht einfach der durchschnittliche russische Straßenhund aus. Immer wenn irgendein Zuchthund hier ankommt, dann ist er in der Regel auch schnell wieder weg, denn die werden eher wieder adoptiert. Das ist normalerweise das Erste, das die Leute fragen. Habt ihr irgendwelche hübschen Hunde? Hier in Russland sind Hunde immer noch ein Luxusobjekt, weißt du? Die Leute adoptieren die Tiere nicht aus Mitgefühl. Einige wenige, ja, aber leider nicht viele.
People don't really adopt because of compulsions and all that stuff. I mean, there are some, but not many, unfortunately.
Und es gibt hier im Tierheim auch die Fälle, die selbst bei allem Mitgefühl nicht mehr vermittelbar sind. Zum Beispiel Sahara, eine wunderschöne Hündin mit rot-goldenem, dichten, kuscheligem Fell. Sahara ist ein Killer. Sie hat schon einigen anderen Hündinnen die Kehlen durchgebissen. Deshalb muss sie an der Leine und allein auf einem der Betonwege um das Tierheim herumgeführt werden. Sie knurrt, bellt, zuckt zusammen, wenn sie an den Käfigen der anderen Hunde vorbeikommt. Ihr ganzer Körper zittert, Speichel läuft ihr an den Lefzen herab.
Bei mir kommt der Gedanke auf, und ich kann mich wirklich nicht dagegen wehren, der Gedanke, dass es ja auch noch andere Lösungen gibt. Beispiel Rumänien. Da werden Straßenhunde systematisch getötet. Und Westeuropa? Naja, das schreit dann natürlich auf. Würden die Tiere aber dann nicht weniger leiden? Stattdessen werden sie in Moskau verwaltet und bis an ihr Lebensende eingepfercht.
I see your point. That's a hard question. I mean,
meint Elena dazu.
I see your point, but still, I don't believe that these dogs they should be like put down. Like,
ich verstehe den Punkt schon, aber ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, ihr Leben einfach zu beenden. Ich meine, das ist eigentlich eine philosophische Frage. Unser erster Fehler war, die Tiere zu domestizieren. Ursprünglich waren sie ja wild. Das hätten wir lieber bleiben lassen sollen. Aber jetzt müssen wir uns auch drum kümmern.
And we shouldn't have tamed them at all. And we shouldn't have done that. And now we have to handle it.
Einen Satz hören wir immer wieder von den Freiwilligen. Ein Zitat von Gandhi. Den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt. Welche Moral steckt darin, fast 3000 Hunde am Rand der Stadt wegzusperren? Nur, wenn ich an diese Tiere denke, an ihre Gesichter und ihre Freude, wenn sie die Freiwilligen sehen, ich für meinen Teil kann mir nicht vorstellen, über ihr Leben zu entscheiden. Ihr Bellen, das höre ich heute noch.
Das war die 100 über Russland. Russland verstehen. Vielen Dank an Dominik Schottner und Markus Dichmann, die das alles möglich gemacht haben durch ihre Geschichten. Wolfgang Schiller hat das Ganze redaktionell gestemmt. Danke an die Technik, Andreas Räder. Ich bin Stefan Beuting und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
D-Radio Wissen 100.
Was man wirklich nicht behaupten kann, ist, dass in Russland oder sagen wir besser in Moskau zu jeder Gelegenheit Wodka getrunken wird. Eigentlich habe ich in den 2 Wochen, wo ich da war, fast gar keinen Wodka getrunken. Nur bei einem Treffen mit einer bekannten Oppositionellen in ihrem Haus, da gab es 5 verschiedene Sorten Wodka, unter anderem einen selbstgemachten Ingwer-Wodka. Und der war wirklich saugut.
Also die meiste Zeit, die wir in Moskau waren, war es richtig sonnig da. Und dann war die Stadt auch sehr lebenswert, draußen zu sein auf den Straßen. Der Gorki-Park, ich meine, auch wenn die blöden Scorpions den besungen haben, der ist wirklich richtig schön. Aber in den letzten Tagen, die wir da waren, wurde es dann schlagartig kalt, nass, regnerisch irgendwie. Und ich habe so ein richtiges Sowjet-Moskau-Feeling gekriegt. Irgendwie auch ein bisschen Film Noir, viel Beton. Wir waren in einem russisch-orthodoxen Kloster, da war es total düster und nur so ein bisschen Kerzenlicht. Ich klitschnass und so. Und dann habe ich mir auch noch am Auge wehgetan, irgendwie an einem der letzten Tage und alles tat weh und nass und kalt. Dann aber, und jetzt kommen wir wieder zum Wort lebenswert, sind wir noch eingeladen worden auf eine Datsche von der russischen Familie, so ein bisschen außerhalb von Moskau. Und da wurde gegrillt, Es wurde sich auch um mein Auge gekümmert. Die haben mir das ausgewaschen, sauber gemacht. Dann gab es selbstgebrannten Schnaps. Auf mein Auge wurde angestoßen. Und ich glaube, jetzt habe ich diese ganzen etwas düsteren Tage schon wieder vergessen und denke nur noch an diesen schönen Abend auf der Datsche. Und ich glaube, an den werde ich mich immer erinnern, wenn ich an Moskau denke.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.